Hello. Wie lange sagt man eigentlich noch gesundes Neues?
Ich glaube, wir dürfen es noch. Es ist, glaube ich, noch nach den Bundesgesetzen ist noch erlaubt. aber es ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Folge auch schon den Leuten frohes Neues gewünscht, weil die ist ja am 1. Januar rausgekommen. Die hatten wir schon vorproduziert, deswegen war es für uns eigentlich noch nicht 2023. Aber jetzt offiziell für euch Hörerinnen als auch für uns. Herzlich willkommen 2023.
Genau, herzlich willkommen. Es ist jetzt 23.
Endlich.
So. Und mit 23 ist auch ein neues Filmjahr angebrochen.
So sieht's aus.
Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen mal eine kleine Vorschau, einen kleinen Ausblick geben auf 2023. Aber erst, was sich nicht verändert hat, auch in 2023. Ach,
du hast es vergessen.
Ja. Nein, ich habe das nicht vergessen.
Sehr gut.
Ist natürlich unsere kleine Vorstellungsrunde.
Ja. Wir sind das Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas.
Und ja, wir reden einmal in der Woche oder treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Manchmal so wie diese Woche so ein bisschen allgemeiner, um einfach so ein bisschen Vorschau zu machen, was läuft in dieses Kinojahr, oder einen Rückblick zu machen, unsere Lieblingsfilme oder unsere schlechtesten Filme irgendwie, die wir nicht so mochten. Aber häufig auch wollen wir so ein bisschen über den Tellerrand blicken, über das Release-Fenster hinweg und ein bisschen Filmkultur uns anschauen. Was machen Filme, wie erzeugt die Gesellschaft Filme, was sind dafür politisch-gesellschaftliche Hintergründe. Das schauen wir uns auch sehr, sehr gerne an, aber auch mal wie jetzt in dieser Woche etwas allgemeiner.
Ja, dann lass uns doch einfach gleich starten, weil
die wollen Informationen.
Ja, zack, schnell zum Punkt kommen. Und der Punkt heute, wie gesagt, Filme, Serien und so weiter. Was passiert dieses Jahr in Sachen Kino und Film? Was passiert denn dieses Jahr? Wird es ein gutes Filmjahr?
Das ist extrem schwierig.
Wie wird die Wettervorhersage?
Ich glaube, es wird so ein Kinojahr wie das Kinojahr 2022.
Also durchwachsen,
ja. So wie es halt eigentlich immer ist. Es wird gute Filme geben, als auch schlechte Filme
Ich glaube, da kann ich dir zustimmen.
Ja. Wir haben auch gerade schon in der Vorbesprechung kurz gemerkt, wir haben ein bisschen andere Einteilung gemacht. Also du, Lukas, du hast dir so einzelne Filme rausgesucht für den Monat oder auf die du dich besonders freust. Und ich habe mal so eine ganz, ganz grobe Einteilung gemacht, was in jedem Monat anläuft.
Ja. Ich habe genremäßig, wie bei unserem Rückblick, habe ich auch genremäßig geordnet so ein bisschen.
Da können wir vielleicht, kommt im Januar irgendwas für dich, was dich interessiert, was du irgendwie schon eingeteilt hast in deinen Genres?
Im Januar habe ich eine Serie.
Oh, eine Serie. So.
Die ist jetzt auch schon angelaufen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern. Wenn ihr sie am Sonntag hört, am Donnerstag angelaufen, also am 6. Ist das der 6.? Ist heute der 6.?
Ich weiß es nicht. Heute ist der 6., also am 5.
Also am 5. ist er angelaufen auf Netflix. Ginny und Georgia, zweite Staffel. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Habe ich noch nicht reingeschaut. Also ich wollte ja jetzt nicht mit dem Film hier anfangen, bevor wir hier die Besprechung gemacht haben. Das ist ja logisch, ne? Das wäre echt Quatsch. Deswegen, Ginny und Georgia Staffel 2 freue ich mich sehr drauf. Schöne kleine Geschichte über eine Mutter und eine Tochter, die alleinerziehend, pubertierend, patchworky irgendwie groß wird, wo es aber auch dunkle Geheimnisse gibt. Ist eine sehr schöne, relativ kleine, dann doch ganz große Produktion eigentlich. Mal sehen, was die zweite Staffel kann.
Okay.
Die erste endet mit einem riesen Cliffhanger, deswegen. Oh.
Habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört. Deswegen auch für alle Leute, die uns schon die erste Staffel geschaut haben.
Ich habe tatsächlich noch eine Serie im Januar. Das sind meine beiden Serien für dieses Jahr, weil so viele Ankündigungen, also mal Anime ist ausgenommen wieder, ne? Habe ich jetzt nicht so viel gefunden. The Last of Us habe ich noch. Startet am 16. Januar auf Sky, am 15. schon in den USA auf HBO. Die Serie zum Spiel, da bin ich auch mal sehr gespannt darauf. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wann ich sie sehen können werde.
Ja, und wie, also die kommt natürlich dann auf Sky, ne? Ja. Wie du schon gesagt hast. Und weiß nicht, ob du die ja dann wirklich Sky holen möchtest dafür oder wie es ja letztendlich heißt.
Wow.
Also dann vielleicht im Nachhinein dann über Amazon oder so kann man sich natürlich auch nochmal holen. Aber ja, das wird auf jeden Fall die größte wahrscheinlich Serienproduktion, die uns im Januar auf jeden Fall erwartet. Da startet ist ja auch gerade richtig die das Marketing auch schon in den letzten Wochen auch schon sehr stark angezogen worden. Hier auch von Craig Mazin geschrieben, der die Chernobyl-Serie vorher gemacht hat. Ja. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Produktion. Obwohl ich jetzt, glaube ich, sogar erwarte, die wird am Ende wahrscheinlich, glaube ich, die wenigsten überraschen, weil die wird wahrscheinlich einfach wieder Spiel sein. Man wird sagen, ja,
ist halt man wird wahrscheinlich, genau.
Weil es auch schon gesagt wurde, sie halten sich sehr, sehr dicht.
Sie könnte uns wahrscheinlich ganz gut gefallen. Ich glaube, wem das Spiel gefällt, der wird der Serie auch was abgewinnen können.
Ja, für auf der Kinoseite, da ist für mich zumindest das große Highlight im Januar, also am 10. Januar, läuft im Februar. Es kommt eigentlich nur zwei Produktionen, genau, Infinity Pool, den meinte ich. Mhm. Das ist ein Horrorfilm, der kommt am 27. Januar in die Kinos, der ist von Brandon Cronenberg, das ist der Sohn von David Cronenberg, und Vater wie Sohn, beide sind Horror Regisseure, auch beide Body-Horror-affin. Beide machen sehr die gleiche oder eine ähnliche Art von Horror-Film-Erfahrung. Und Infinity Pool wird ein Film sein, wo sich ein Paar in irgendeinem Griechenland oder irgendwo im Mittelmeerraum auf irgendeinem Ferienresort eigentlich einnistet und dann irgendwie merkt, irgendwas geht hier komisches vor. Und dann treffen die noch ein anderes Paar und dann merken die irgendwie hier in unserem Apartment, da werden Leute geklont oder so. Mhm. Auf jeden Fall treffen hier mehrere Versionen der gleichen Person aufeinander und man weiß auch nicht richtig, was ist echt, was oder was ist real, was ist nicht real. Und auch mit den Körpern passieren wieder komische Dinge. Das deutet schon der Trailer an, aber es sieht schon sehr, sehr hochwertig aus.
Okay.
Und Brandon Cronenberg hat auch schon, er hat noch nicht so viele Filme wie sein Vater natürlich gemacht.
Ja.
Aber auch schon sehr, sehr vielversprechend. Deswegen also für alle Leute, die Bock haben auf einen guten Horrorfilm, könnte Infinity Pool auf jeden Fall was werden.
Habe ich mir mitgeschrieben, weil ich habe das, ich konnte damit gar nichts anfangen, gerade als du es gesagt hast. Ja. Und da ich ja auch sehr gerne Horrorfilme mag, hat es sich schon gelohnt, dass wir wieder sprechen.
Nice.
So, ich, wie gesagt, dadurch, dass wir uns unterschiedlich vorbereitet haben, habe ich überhaupt keine Ahnung, was wann startet. Außer so ein paar, da habe ich mir das mitgeschrieben, wann was startet. Ja, vielleicht machst du einfach mal weiter mit dem Februar.
Mit dem Februar, okay.
Und ich sag dann, ob ich das auch hatte oder nicht.
Ich glaube, bei den Film hattest du auf jeden Fall nicht. Also das würde mich sehr wundern, wenn du diesen Film hättest, weil ich glaube, du hast, das ist nämlich der dritte Teil und die ersten beiden Teile hast du, glaube ich, noch nicht gesehen.
Ja.
Das ist nämlich Magic Mike Last Dance.
Doch, den habe ich auch.
Ach,
den doch,
hast du tatsächlich
da
auch.
Da steht er. Ich habe ihn auch, weil ich habe die ersten beiden Teile nämlich auch gesehen.
Ach doch?
Doch, ich habe die gesehen.
Ach, ich dachte, wir hatten schon mal vor einer Weile drüber gesprochen und da hatte ich gedacht, dass du die nicht, aber dann hatte ich mich getäuscht.
Doch.
Okay, also freust du dich da auch drauf, auf dass jetzt auch Steven Soderbergh macht den Film auch wieder, nachdem er im zweiten Teil nicht Regie geführt hat, nur beim ersten, ist jetzt irgendwie ja der Striptease und Tänzer Mike kehrt dann irgendwie oder kommt nach London und wird irgendwie Teil einer Bühnenshow. Und der Trailer sieht jetzt schon ganz schön, wenn man die Reihe mag, schon sehr hoch, sehr gut aus und auch wieder nach sehr exzellenten Tanzszenen. Und die mochte ich eigentlich schon in den ersten beiden Teilen. Das ist noch nicht verraten, ob denn auch seine Kumpels und Jungs eigentlich auch mit dabei sind, weil es ist der große Fokus eigentlich auf nur Mike und seine weibliche Hauptdarstellerin, dem gerade der Name entfallen ist. Aber die kommen noch gar nicht vor, halt seine anderen Kumpels, die in den ersten beiden Teilen halt eine große Rolle gespielt haben. Deswegen mal gucken, ob die irgendwie auch dann noch einen Gastauftritt haben. Aber kommt ja auch ganz kurz, knapp vor Valentinstag, ist sicherlich auch genauso geplant.
Ja.
Selma Hayek ist mir jetzt auch eingefallen. Spielt da die weibliche Hauptrolle neben ihm. Und ja, der wird, denke ich mal, auch ganz, ganz cool.
Also wer die noch nicht gesehen hat und sich da so ein bisschen die Trailer und die Promo dazu anguckt und denkt so, und das finden die gut, der sollte sich die Filme wirklich angucken, weil die haben echt was.
Die haben auf jeden Fall was. Aber man muss natürlich trotzdem offen für solche Tanzfilme durchaus sein. Deswegen, aber die sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man erstmal so tut, ja, das sind so eine, in Anführungsstrichen, Frauenfilme oder so, wo man eigentlich schöne Körper einfach nur sieht. Aber das kann ja auch schon reichen.
Ja.
Das kann ja auch schon gerne reichen. 7 Tage später übrigens kommt dann, der große Blockbuster, den du vielleicht ja auch schon aufgeschrieben hast, ist dann Ant-Man,
ja,
und The Wasp, Quantumania.
Soll ich dir mal sagen, was ich mir dazu aufgeschrieben
habe?
Hast du
denn dazu aufgeschrieben?
Hier? Warte, hier. Also erstmal hat mein Autokorrekt Amtmann draus gemacht.
Oh, auch gut.
Amtmann. Oh.
Der deutscheste Superheld aller Zeiten,
Amtmann.
Amtmann
and the Wasp, auf jeden Fall nicht ins Kino gehen, habe ich drauf geschrieben.
Ja, höchstwahrscheinlich. Sieht auch schon von den Trailern her, du hattest ja auch mal vor ein paar Folgen gemacht, warum CGI-Filme häufig sehr, sehr furchtbar aussehen heutzutage oder wie große Studios halt CGI-Artists ausbeuten und deswegen die Filme schlecht aussehen. Und hier wäre, glaube ich, auch wieder ein gutes Beispiel dafür, weil die Trailer sehen auch schon wieder, ich will nicht sagen furchtbar aus, aber es sieht nicht gut aus auf jeden Fall, die Effekte, weil da befindet sich Ant-Man halt auf dieser Quantenebene und trifft dann auch auf den Oberbösewicht Kang, der ja dann der große Überbösewicht für die nächste Phase sein wird. Die nächsten Avengers-Filme werden sich da auch um ihn drehen, deswegen wird er wahrscheinlich storymäßig zumindest ein bisschen wichtig werden. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass der irgendwie besonders
ist. Nee, ich habe die letzten Marvels, haben mich so durchwachsen enttäuscht, sag ich mal.
Also gerade Phase 4, muss man sagen.
Ja, dass ich wirklich die Rechnung in meinem Kopf, ich zahle dann, weiß nicht, 12, 13 Euro für einen Film im Kino. Wenn ich den zu Hause dann auf dem Fernseher dann zum Leihen oder bei Disney Plus meistens, ne, Disney Plus im Abo in HDR gucken kann und 4K und vielleicht noch mit 3-4 anderen Leuten.
Und da sind die Effekte vielleicht noch ein kleines bisschen besser, wenn sie nochmal nachgepatcht
haben. Stimmt, das machen sie ja auch, dass sie dann noch nachbessern. Und da stimmt für mich die Rechnung bei Marvel einfach nicht mehr. Ja,
muss man sagen. Kino. Absolut verständlich. Aber deswegen für alle Leute, die trotzdem aktuell bleiben wollen.
Wobei ich muss auch sagen, und da werfe ich jetzt mal das rein, ohne dass ich weiß, wann er startet. Ich habe bei Guardians of the Galaxy 3, der soll ja auch in diesem Jahr kommen.
Ja, 5. Mai.
5. Mai, ja. Habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht schon. Weil der Unterhaltungsfaktor bei Guardians war eigentlich immer ziemlich da, muss
und
man sagen.
Und hier weißt du auch, dass der Großteil der Schauspieler und dass die auch ihr letztes Mal in dieser Rolle auftreten und auch James Gunn ist ja jetzt auch bei DC, der macht auch seinen letzten Film für Marvel. Das heißt, der Film ist schon in gewisser Art und Weise ein Abschied von den Figuren. Deswegen, der hat ja schon nochmal dadurch eine andere Wucht auch, dass man sich wirklich auch im Kino von denen verabschiedet, wenn man da Fan von den Guardians ist. Das kann ich dann auch ein bisschen mehr nachvollziehen. Deswegen, ja, der wird wahrscheinlich noch am ehesten Film sein. Es gibt noch einen anderen Marvel-Film, wovon man noch gar nichts groß weiß, nur welche Leute auftreten werden. Das ist nämlich der Marvels-Film The Marvels. Der kommt im Juli, 28. Juli. Mhm. Fortsetzung von Captain Marvel, aber auch eine Fortsetzung von der Serie Miss Marvel, die dann beide irgendwie aufeinandertreffen. Und es gibt schon Gerüchte, dass es eine Art Körpertausch-Film wird. Also Captain und Miss Marvel können vielleicht den Körper tauschen oder irgendwie so. Aber sonst weiß man auch nichts. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der genau das nur noch 15 auch wieder wird. Und eigentlich ist es schon fast nicht wert, den zu besprechen, weil es halt ein Marvel-Film ist. Und ihr wisst, was ihr bekommt, wenn ihr es wollt.
Ja. Haben wir schon oft genug drüber gesprochen. So, wie machen wir weiter?
Hast du noch was, Lukas, für mich? Irgendwie erstes Quartal, was du irgendwie gesehen hast?
Boah, ich habe erstes Quartal tatsächlich noch was. Ja, da habe ich mir das Datum auch zu aufgeschrieben. 2. März 23 kommt Creed 3, auch eine Fortsetzung, wenn wir bei Fortsetzungen sind. Rocky's Legacy.
Ja.
Und auch da wieder, wer so denkt, oh, Creed, hä, was, Boxen? Und oh, ist das nicht einfach nur ein Aufwasch von allem Alten? Ja. Ist ein Aufwasch, aber ein guter Aufwasch. Also muss sagen, sowohl Creed 1 als auch Creed 2 haben mir ziemlich viel Spaß gemacht.
Obwohl
haben
ich den ersten nochmal deutlich besser fand als den zweiten.
Ja. Muss ich sagen. Aber die haben trotzdem beide irgendwie so ein Vibe und nehmen dich mit und sympathische Figuren.
Ja. Lustigerweise hier ist in Creed 3 spielt Jonathan Majors den Kontrahenten von Michael B. Jordan. Jonathan Majors ist ja auch Kang. Also der ist ja irgendwie gerade in der Bösewichtrolle.
Bösewichtrolle, ja.
Wird der häufig gebucht, ganz interessant. Hat auf jeden Fall gerade ein großes Karriere-Up, muss man sagen. Und ist im Prinzip storymäßig, ne? Also Creed muss irgendwie gegen alten Kontrahenten aus seiner Vergangenheit irgendwie antreten, den er irgendwie halt früher irgendwie bei irgendeinem Gangster-Deal oder so hat er den betrogen oder so, deswegen ist der im Gefängnis gelandet. Und nachdem Creed jetzt eigentlich ja sauber ist, jetzt noch richtiger Profiboxer, trifft er nochmal auf diese alte Persönlichkeit und muss den halt da den fertig machen.
Ja. Ich mag auch Michael B. Jordan einfach, muss ich sagen.
Und er führt ja sogar Regie. Interessanterweise. Auch mit seiner ersten Regiearbeit, mal gucken, wie er es macht hat, konnte er dann bei Sylvester Stallone ja auch lernen, dass sich wahrscheinlich gut angeschaut, deswegen aber auf jeden Fall der auch ein Film für alle Sportdramen-Fans. Kommt auch was für Dino-Fans, kommt auch im März, ein interessanter Film mit Adam Driver, 65 heißt der. Da spielt Adam Driver einen Raumschiff-Piloten in der Zukunft, der mit seinem Raumschiff auf die Erde crasht und dann feststellt, huch, es sind ja 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit und die Dinos sind wieder da. Und erst muss Adam Driver mit seinen Laserwaffen gegen die Dinos kämpfen.
Was ist denn jetzt Adam Driver mit Dinos?
Ist auch ja, warum?
Ich meine, warum nicht?
Warum nicht? Es klingt sehr trashy. Es gibt doch schon einen ersten Trailer. Und deswegen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es wird wahrscheinlich eher so High-Concept-Action Actionfilm oder mit so einer bisschen abgedrehten Idee, der jetzt wahrscheinlich jetzt nicht lange irgendwie intellektuelle Fragen groß stellt, aber Dinos gehen ja, und zumindest nachdem Jurassic Park und Jurassic World ja qualitativ mit jedem Teil schlechter wurden, vielleicht für alle Leute, die irgendwie Interesse an Dinos haben, ist das vielleicht eine bessere Alternative. Deswegen vielleicht durchaus, und vielleicht ein kleiner Geheimtipp am Ende des Jahres 65,
alles klar. Ich habe hier noch was aufgeschrieben, das hast du schon letztens mal in einer News-Rubrik angekündigt und ich habe das in der Vorschau gesehen, habe gedacht, Cocaine Bear. Klingt sehr interessant, also, ja.
Ne, ein Bär frisst Kokain und dreht durch.
Ja. Ist eigentlich auch ganz witzig.
Also schon, ne, es beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ne, die aber hier natürlich sehr stark gedreht und verändert ist, damit sie so für einen komödiantischen Trash-Horrorfilm funktioniert. Aber trotzdem, sehr vielversprechend, auch ein paar Stars mit dabei. Ray Liotta, der auch vor 2 Jahren oder so gestorben ist, irgendwie sein letzter Film, an dem er dann teilgenommen hat, oder noch mitgespielt hat. Deswegen auch aus der Warte her. So. Könnte auch, glaube ich, auch so ein, mal gucken, es kann natürlich auch so gewollt trashig sein. Die Gefahr besteht bei sowas natürlich auch, weil die alle wissen, wie bescheuert diese Prämisse allein schon ist. Deswegen bin ich mir auch mal ein bisschen unsicher. Aber könnte auch ganz, ganz cool werden.
So.
Hast du noch was für mich? Wenn nicht, kannst du auch einfach mal losfeuern.
Ich hab ganz viel, dann feuer ich jetzt einfach mal los.
Könnt ihr ein bisschen kreuz und quer.
Ich hab was ganz großes. Also mein Ding, oder der Film, auf den ich mich bis jetzt am meisten freue dieses Jahr, das wird viele, die das Filmmagazin hören, jetzt nicht groß überraschen, weil wir ziemlich oft und ziemlich positiv über Christopher Nolan sprechen. Mhm. Es startet im Sommer wieder als Sommerfilm, im Juni, glaube ich.
21. Juli.
Juli, 21. Juli, Oppenheimer,
ja,
von Christopher Nolan. Über den, ja, kann man so sagen, Vater der Atombombe.
Ja.
Mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Dane DeHaan und so weiter und so
fort. Gary Oldman
ich hab Gary Oldman vergessen, kennt man auch noch.
Ja, also alle.
Sieht wieder sehr groß aus.
Mhm.
Der Trailer, es gibt, glaube ich, nur einen Trailer gerade.
Ja.
Der Trailer verrät nicht zu viel, was ich an Trailern schon mal wieder gut finde. Er hat dieses berühmte Zitat, ist mit drin, hier, so,
ich wurde zum Tod.
Und ja. Ja, Oppenheimer ist auch eine spannende, sehr umstrittene Person. Sowieso, weil, ja, gut, Atombombe, ist vielleicht nicht so eine coole Erfindung gewesen. Auf der anderen Seite auch eine wichtige Erfindung natürlich gewesen für ganz viel. Und da muss man jetzt nicht mal über Atomenergie streiten, sondern kann auch einfach über Medizin reden zum Beispiel. Ja, Oppenheimer, ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird sicherlich wieder sehr episch.
Mhm.
Und ich weiß nicht genau, ob man, wie bei Tenet beispielsweise, wieder einen Flipchart mit ins Kino nehmen muss, um mitzuschreiben. Weil eigentlich, ich meine, es ist eine Lebensgeschichte, die kann man auch linear erzählen.
Kann man auch. Aber das wäre auch fast schon die langweiligste Entscheidung. Ja. Es wäre natürlich auch cool, wenn sich Nolan wirklich die Freiheit nimmt und sagt, er muss ja nicht unbedingt komplex machen, aber sich einfach die Freiheit nimmt, vielleicht trotzdem mit mehreren Ebenen zu spielen, dass irgendwie Oppenheimer als Figur auftritt, der schon alles weiß, was passiert ist und alles kommentiert irgendwie oder eingreift in Szenen oder so, wenn er schon weiß, was passiert. Keine Ahnung.
Also ich kann mir
vorstellen, dass er die Zeit zurückreist und versucht, irgendwie das zu verändern, aber es nicht schafft. Also keine Ahnung. Also
ich kann mir vorstellen, dass es irgend sowas haben wird.
Muss es
irgendwas
eigentlich, ne?
Irgendwie wird er es schon schaffen, wieder sehr viel Komplexität in diese 2,5 Stunden Film reinzubringen.
Deswegen, ich finde ja gerade, also Biopics finde ich dann eigentlich am langweiligsten, wenn sie wirklich probieren, das Leben von wirklich am Anfang bis zum Ende zu erzählen, weil die müssen so viel raffen, damit das funktioniert. Das ist immer der gleiche Aufbau. Deswegen finde ich es immer cool, wenn es Filme wie jetzt der Jobs-Film mit Michael Fassbender ist, wo dann einfach ein Steve Jobs-Biopic ist, was an 3 Zeitpunkten dir zeigt, wie Steve Jobs funktioniert hat in den 80ern, 90ern und Anfang 2000er. Und jedes Mal vor einer wichtigen Produktpräsentation. Das ist mal ein Ansatz, wie man auch eine Figur erzählen kann, die hat nicht versucht, alles zu erzählen, aber halt dann total spezifisch sein kann in diesem Moment. Und die auch total wichtig diese 3 Produktpräsentationen waren. Das könnte man ja auch bei Oppenheimer machen.
Ja, könnte man. Und es ist auch sein erstes Biopic. Also ich nehme an, er wird auch dem Genre des Biopics noch irgendwas zusteuern irgendwas wollen.
Schon,
so wie er auch versucht hat, dem Superheldenfilm was Eigenes beizusteuern. Ja. So, also ich bin sehr gespannt. Da freue ich mich
Am 21. Juli wird Lukas auf jeden Fall bei Oppenheimer sein. Der Rest der Nation wird natürlich bei Barbie sein.
Klar.
Kommt ebenfalls am 21. Juli. Greta Gerwig wird dort ihre Barbie-Version in die Kinos bringen, wo es jetzt auch schon einen ersten Trailer gibt, der auch schon mal einen Eindruck gibt. Und wie auch vermutet, ja, es wird etwas Twist. Also es wird nicht einfach ein Barbie-Film, sondern wirklich mit Hintergedanken.
Aha.
Also im Trailer tritt Barbie auch schon zu der Musik von 2001 auf und auch so quasi als Monolith und um die Menschen oder den Affen zu zeigen, was Sache ist.
Das ist aber das Letzte, woran ich an Barbie gedacht habe.
Richtig, exakt. Genau, das ist ja das Coole. Also hier wird es auf jeden Fall hintergründig auch sein. Hier wird auch wahrscheinlich viel um Feminismus gehen, um Frauenbilder. Es wird vielleicht auch Musical-Elemente geben, also kurz ein paar Stellen im Trailer deuteten so darauf hin, dass es auch Musical- und Tanzeinlagen geben wird. Also es wird auch wahrscheinlich ein wilder Film, aber ich glaube auch, könnte auch ein sehr herzergreifender Film werden, wenn man wirklich mal die Figur Barbie mal ganz ernst nimmt oder halt versucht, sie wirklich zu dekonstruieren und dadurch auch wieder zu rekonstruieren. Auf den Film freue ich mich wirklich, wenn der wirklich clever das Thema aufgreift und zumindest der erste Trailer verspricht schon, dass es hier was Besonderes geben wird. Genau. Dann hätte ich noch für dich John Wick 4 kommt.
John Wick 4 kommt, ja.
Also ich muss mir aber auch gleich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, weil der wird genau so wahrscheinlich actionmäßig beeindruckend sein wie die Vorgänger.
Anderen John Wicks, ja.
Deswegen, ihr werdet auch das bekommen, was ihr erwartet, denke ich mal.
Ich habe noch was aus dem letzten Jahr, das habe ich schon in der Rückschau erwähnt. Habe noch was, ein Film, der sozusagen bei uns noch nicht rausgekommen ist. Shin Ultraman habe ich schon angesprochen, Regie von Shinji Higuchi, der bei Godzilla, dem japanischen Godzilla, die Special Effect Regie gemacht hat. Hideaki Anno, der damals bei Godzilla Regie geführt hat, hat dort das Buch geschrieben und ist Produzent. Auf den freue ich mich sehr. Der hat auch, was man jetzt schon so lesen kann, in Japan ist er ja schon vor Monaten erschienen, gute Kritiken gekriegt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt noch keinen offiziellen Release für Deutschland, wo ich mich frage, muss das im Jahr 2023 immer noch so sein?
Aber weiß man schon irgendwas, um was es da geht? Also ist es schon durchgesickert?
Es geht um Ultraman, ja.
Einfach so Ultraman. Aber
es gibt auch schon Ausschnitte und Trailer.
Aber es ist einfach so eine...
Es ist ein ganz großer Ultraman.
Richtig so von Null erzählt? Wie?
Das weiß ich tatsächlich, also so inhaltlich weiß ich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist bestimmt schon alles bekannt, weil logischerweise haben den Leute schon geguckt. Ich will aber mich nicht spoilern.
Okay. So. Dann aber auch für dich eine gute News, weil das hast vielleicht auch schon aufgeschrieben. Es gibt aber auch einen neuen Godzilla-Film. Von den Toho-Studios.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja. Also der kommt doch erst am 3. November, ist der angekündigt, für Japan wieder.
Okay,
deswegen weiß man nicht, ob er dann halt auch in den Zeitraum ungefähr auch nach Europa oder Amerika kommt. Aber mehr weiß man noch nicht. Nur ein neuer Godzilla-Film von den Toho-Studios, also die Original-Godzilla-Macher, die wirklich auch den allerersten Godzilla gemacht haben. Und mal gucken, wie die das dann angehen. Es gab jetzt schon viele, viele sehr gute Godzilla-Verfilmung und welchen Ansatz die dann nochmal jetzt treiben werden, aber kannst du ja auch schon mal vormerken, 3. November zumindest dann in Japan.
Mhm. Da bin ich wieder gespannt, ja, weil das hat ja immer so ein bisschen, das bringt ja immer so ein bisschen neue Ideen mit rein, wenn man es nochmal ganz anders macht, so ein bisschen.
Ja.
Ne? Und Godzilla ist ja auch so eine Projektionsfläche für ganz viel, woran man arbeiten kann. So
ich glaube, was weniger eine Projektionsfläche ist, was schon festgefahren ist, ist Super Mario. Da kommt aber ein eigener Film am 7. April in die Kinos. Ein Animationsfilm von den Illumination Studios in Zusammenarbeit mit Nintendo. Es gibt ja jetzt schon zwei Trailer, die auch schon Einblicke geben, dass das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen wird. Also auch mit sehr, sehr großem Budget umgesetzt und dieses Mal auch sehr eng an der Vorlage, im Gegensatz zu der allerersten Verfilmung.
Mario.
Hier wird man auf jeden Fall für alle Leute, die irgendwelche Spiele mal gespielt haben, werden auf jeden Fall wahrscheinlich jeden das Bild anhalten können und im Hintergrund viele Details und Easter Eggs finden. Auch von dem Ansatz her wird es wahrscheinlich, zumindest deutet das auch schon die Trailer an, dass hier Mario und Luigi irgendwie in das Pilzkönigreich irgendwie geworfen werden, also das irgendwie nicht kennen, da irgendwie sich damit gar nicht auskennen, so erst eingeführt werden. Vielleicht gibt auch schon Vermutung halt, dass es halt wie der Lego-Film sozusagen mit der Realität auch spielt und dass irgendwie halt Chris Pratt, der ja Mario synchronisiert, dass der irgendwie als reale Person vorkommt, dann irgendwie in das Spiel gesaugt wird oder so oder irgendwie Teil dieses Pilzkönigreichs wird, dass sie da so einen kleinen Twist noch mitmachen, weil er dann halt irgendwie so Mario halt auch vorgestellt wird, irgendwie als Neuling in dieser Welt und so auch die Zuschauer eingeführt werden. Aber das wird wahrscheinlich trotzdem, ich denke, das deuten auch schon die Trailer an, auf jeden Fall eine sehr enge Verfilmung des Ursprungsmaterials, der wahrscheinlich deutlich besser sein wird und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut an den Kinokassen ankommen wird. Und wahrscheinlich auch ein weiterer Beweis dafür sein, dass Videospiele endlich auch im Kino halbwegs angekommen sind und es immer mehr auch gute Verfilmungen gibt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, weil das wäre ja dann potenziell der erste gute Mario-Film oder der erste Mario-Film, der nicht schon von vornherein ein Flop oder zum Flop verdammt ist, sagen wir mal so. Die Trailer sehen ja auch schon ganz nett aus.
Ja, sehen ganz nett aus. Also ich glaube, das wird jetzt kein bahnbrechender Film im Gegensatz zu dem anderen großen Animationsfilm, der wahrscheinlich schon etwas bahnbrechender wird, das ist nämlich Across the Spider-Verse.
Ja. Part 1, ne, ist das?
Ist es Part 1?
Also es stand irgendwo Part 1
dahinter. Es waren sogar mehrere Teile angekündigt, deswegen ist Part 1 am 2. Juni, auch im Sommer, erwartet uns dann die Fortsetzung von Into the Spider-Verse. Jetzt noch mehr Spider-Mans aus verschiedenen Versionen, auch Spider-Man 2099, Spider-Woman und Spider-Punk treten alle auf und irgendwie muss wieder das Multiversum gerettet werden, aber es wird wahrscheinlich wieder auch auf jeden Fall optisch, auf jeden Fall eine Augenweide.
Also ich würde gerade sagen, wenn er wenigstens wieder animationstechnisch so viel Finesse hat wie der erste Teil, dann ist die Story schon, ich will nicht sagen egal, das stimmt nicht, aber dann reicht mir das schon mal aus.
Obwohl der tatsächlich der erste Teil auch punkten konnte, ne? Der war ja auch auf Story total funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr guter Spider-Man.
Weniger, also zumindest in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wo aus einem Animationsstudio, wo es jetzt eher weniger, oder wo es so ein bisschen ein großes Animationsstudio jetzt ein bisschen schon ihr nächstes Meisterwerk vermissen lassen hat, war ja Pixar. Mhm. Also die haben zumindest schon länger nichts mehr ganz Großes rausgebracht.
Naja, ganz groß. Das ist, halt immer,
ist immer schwierig natürlich.
Lightyear hat auch viel gekostet, aber war halt ein
genau, also nicht das, ganz das, groß. Das meine ich mit ganz groß halt auch beim Publikum entsprechend nicht angekommen. Also sie versuchen es dann auch nochmal im Juni, am 16. Juni mit Elemental und machen auch ihre alte Pixar-Weisheit. Wir geben einfach jedem Gegenstand, jedem Wesen einfach allen Gefühle und gucken dann, was passiert. Und nachdem es jetzt Ratten, Autos, Emotionen waren, die Emotionen bekommen haben, sind es jetzt Elemente.
Feuer, Wasser.
Feuer, Wasser und so weiter. Es geht auch um ein Feuer und ein Wasser-Element, das sich ineinander verlieben und natürlich halt nicht zusammenpassen.
Romeo und Julia.
Romeo und Julia, ja. Und der es dann auch in der Stadt spielt, wo natürlich jedes
Verona.
Jeder Mensch ein Element ist, ja. Deswegen, also sieht auch, also es gibt auch schon so einen kleinen Trailer, der sieht auch ziemlich süß aus. Mal gucken, aber ob dann hier Pixar wieder an alte Qualitäten herangreifen kann. Oder zumindest hast du schon Strange Worlds gesehen? Das ist zwar nicht von
Disney-Animationsfilm,
aber sehr, sehr Pixar-ähnlich.
Hab eine Kritik gehört.
Ja, war jetzt auch, war so ganz, ganz nett, aber irgendwie auch so. Ja,
beliebig
ist wirklich das Wort. Das könnte dieser Film am Ende auch werden. Da bin ich auch immer ein bisschen suspekt, ob das denn so klappen kann. Aber auf jeden Fall auch sehr süße Optik und so und süße Inszenierung. Aber halt allein die Idee her ist schon so Pixar-mäßig durchgekaut. Ich weiß nicht, ob sie langsam mal irgendwie auf neue Ideen kommen müssen, als einfach allen möglichen Gegenständen Emotionen geben. Das ist, glaube ich, nicht mal was unbedingt funktioniert hat. So, gib mir mal was richtig Geiles sogar.
Was richtig Geiles?
Was richtig Geiles.
Also jetzt wirklich im positiven Sinne? Ja,
du kannst doch was du richtig sagen, das wird richtig furchtbar. Das weißt du jetzt schon.
Also richtig furchtbar wird auf jeden Fall, ach ja, Transformers Aufstieg der Bestien.
Oh ja.
Als ich den Trailer gesehen habe, ich wusste das nicht, dass dann noch einer kommt. Und ich habe gedacht, das wäre endlich mal vorbei gewesen. Und jetzt kommt dann noch ein Film. Was soll denn das?
Was soll das? Selbst Michael Bay hat keinen Bock mehr.
Ja.
Der macht ihn nämlich nicht. Der ist jetzt, glaube ich, hoffentlich endgültig ausgestiegen aus dem Franchise. Aber das Franchise kann doch ohne ihn weiterleben. Ist aber tatsächlich, das hast du dich bestimmt gefragt, hey, in welcher Zeitlinie spielt denn das? Weil wir haben ja mit Bumblebee, haben wir ja auch Filme, die davor spielen in den 90er Jahren. Und genau dort spielt dann Rise of the Beast als Fortsetzung quasi von Bumblebee. Also noch vor den Shia LaBeouf-Filmen. Was auch immer das für Auswirkungen hat, ist einfach scheißegal.
Aus Gründen.
Aber falls ihr euch wundert, warum gewisse Sachen so und so passieren, das liegt dann halt daran. Aber ja, das sieht schon, weiß ich nicht, jetzt sind einfach halt Riesengorillas, Riesen.
Ja, wirklich, einfach Tiere, die gegen Autos kämpfen.
Ach. Ich erwarte da auch keinen einzigen klugen Gedanken oder ein geiles Bild.
Klugen Gedanken erwarte ich auch nicht von Manta Manta 2. Teil.
Ui. Ja. Der kommt sogar bald, oder?
Der kommt sogar bald.
Ich habe gar nicht aufgeschrieben, aber.
Ich bin mir nicht hundertprozentig, auch nicht, da bin ich mir auch nicht sicher, warum es da noch einen zweiten Teil, weil man kann von Til Schweiger halten, was man will, für die Zeit. Damals war Manta Manta ja ein wirklich guter Film. Und ich bin mir nicht sicher, warum man da jetzt im Jahr 2023 nochmal einen machen muss, außer weil man nochmal an die, weiß ich nicht, an die Erinnerung ran will, an die Nostalgie und dann Geld damit verdienen will.
Ja.
30. März übrigens.
30. März, ja. Ja, also das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, ne? So nostalgiemäßig funktioniert ja das Kino immer noch auch sehr, sehr gut und deswegen einfach für alle Leute, die sagen, ja, kennst du noch damals und das Auto und die Frisuren und die Leute, es sind ja auch wieder die Schauspieler, also viele Schauspieler aus dem ersten Teil. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch von Til Schweiger inszeniert, glaube ich sogar. Deswegen, ja, ist immer schwierig. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber wenn wir schon mal bei Nostalgie sind, ich hatte zumindest eine Prognose, kann ich mal raushauen. Mhm. Dann können wir am Ende des Jahres gucken, ob die gestimmt hat. Ich sage, dass die Nostalgiewelle für Disney nicht mehr funktionieren wird oder dass sich das jetzt langsam dem Ende nähert. Es wird vielleicht uns noch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch weitere Nostalgiefilme erwarten, aber ich glaube, es geht langsam wirklich dem Ende zu, weil man hat ja schon 2022 gesehen beim Pinocchio-Film,
ja.
den keiner mitbekommen hat, dass es den gibt. Und auch Disney wollte, dass es keiner mehr mitbekommt, weil sie den ganz klammheimlich dann auf Disney Plus irgendwo versteckt haben, mit Tom Hanks als Geppetto. Ja. Auch absolut beliebiger Film. Dieses Jahr erwarten uns auch noch zwei sogar. Also einmal Die kleine Meerjungfrau am 26. Mai, wo ich, der kann vielleicht auch noch halbwegs erfolgreich sein, aber der sieht auch schon wieder so, also allein die Effekte, wie das unter Wasser aussieht, muss man wirklich sagen, im Gegensatz zu Avatar 2. und selbst da kann ich mir nicht vorstellen, warum man, dass die Leute langsam gerafft haben,
einfach nur die Filme zu remaken. Warum soll ich den nochmal gucken wollen? Ja. Wenn ich Ariel gucken will, dann gucke ich den alten Ariel.
Und ich krieg auch nochmal die gleichen Songs. Also ich krieg ja nicht mal neue Songs, größtenteils. Sind nur nochmal neu arrangiert, neu aufgenommen, aber nicht mal wirklich komplett neue Songs. Der andere ist Peter Pan und Wendy.
Ach, wirklich?
Der kommt auch noch auf Disney Plus, aber direkt. Kommt gar nicht ins Kino. Okay. Da gibt es noch keinen Starttermin, aber der soll noch 2023 kommen. Auch nochmal komplett einfach Peter Pan. Aber halt, was der Titel sagt, vielleicht ein bisschen größeren Fokus auf Wendy und weniger diskriminierend gegenüber indigenen Völkern. Ja. Aber ansonsten wird es der gleiche Film wie Peter Pan. Und ich hoffe wirklich, dass beide Filme nicht so erfolgreich sein werden. Und ich erwarte es eigentlich auch, dass die Erwartungen nicht treffen, weil, wie gesagt, auch schon Pinocchio nicht gut gelaufen ist. Dass wir dann danach hoffentlich bald verschont werden von solchen Filmen.
Na, dann sind ja auch alle durch fast, oder?
Das stimmt, das ist auch
Herkules
ein Argument.
Haben wir noch nicht gesehen.
Ja, Herkules gibt es auf jeden Fall noch, wer einer kann. Man könnte auch sicherlich noch mal Schneewittchen, eine große Schneewittchen-Verfilmung, aber das ist fast schon so ein alter, bekannter Stoff. Das traut sich wahrscheinlich nicht mal Disney ran und sagt, das interessiert die Leute nicht mehr.
Ja.
Weil die wahrscheinlich wirklich die 90er Jahre sind eigentlich die, auf die Disney gesetzt hat. Da hat man wirklich fast alle durch.
Ja, stimmt. Gut,
Glöckner von Notre Dame gibt's auch noch.
Oh Gott, oh bitte nicht.
Aber nee.
Bitte nicht.
Ich hoffe wirklich, dass wir das einfach so lassen. Ich hoffe wirklich, davon bleiben wir verschont.
Ja. Ein großes Ding, was auch 2023 kommt, was wir noch gar nicht besprochen haben, auch wird wahrscheinlich auch bildgewaltig werden. Dune Teil 2.
Ja.
Von dem ich sehr hoffe, dass er auch wieder Erfolg, dass er wieder so gut wird wie der erste, weil das war wirklich ein guter Film. Und der, glaube ich, finanziell eher so ein Nullsummenspiel war, wo sie dann aber wo sie dann aber gesagt haben, komm, da können wir schon noch einen zweiten machen. Wenn der allerdings jetzt nicht so die Zugkraft hat, dann wird es wahrscheinlich in der Größe nicht noch einen geben, denke ich.
Wahrscheinlich nicht, aber das Gute ist, dass er dann erstmal die Geschichte abgeschlossen
ist. Das erste Buch ist abgeschlossen. Aber es gibt ja ein paar.
Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob ich jetzt möchte, dass Denis Villeneuve für die nächsten 10 Jahre Dune-Filme macht. Deswegen, ich bin auch ganz zufrieden, wenn es 2 gute Dune-Filme von ihm gibt, die abgeschlossen sind, bin ich auch fein mit. Und ich habe auch sehr große Erwartungen auf jeden Fall an Dune Part 2. Deswegen, und ich denke auch, eigentlich, da kann wenig schief gehen, nachdem der erste Teil auch so gut geworden ist. Das wird eigentlich, glaube ich, auf jeden Fall ein Fest für alle Science-Fiction-Fans.
Ja, ich hab noch einen großen Blockbuster. Mhm. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Der steht auch noch an, wobei ich mich auch da gefragt habe, hat man den gebraucht unbedingt? Nachdem hier im Königreich des Kristallschädels oder so, wie der letzte hieß, eher so ganz übel war.
Ja, sicherlich der schlechteste Spielberg-Film. Obwohl, kann man jetzt drüber streiten, welche noch, aber auf jeden Fall.
Einer der Top 3 der schlechtesten Spielberg-Filme.
Ja, auf jeden Fall. Der macht jetzt auch nicht mehr den 5. Hat er ja abgegeben an James Mangold, der vorher auch Logan zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Und auch mit ein paar Western-Filmen auch Erfahrung hat. Also der passt auch ganz, ganz gut auf jeden Fall aufs Thema. Wird auch haben auch alle Macherinnen und auch Harrison Ford selbst beteuert. Das wird der letzte Indiana Jones. Verrückterweise wirklich auch mehrmals betont, es soll, außer Harrison Ford soll es kein anderer machen. Also selbst irgendwie in 20 Jahren soll uns kein neuer, frischer Indie irgendwie durch die Kinos peitschen.
Wenn sie das durchhalten, dann wäre das ja mal ganz okay.
Ja, ganz okay. Aber ich finde interessant, warum gerade Indiana Jones, warum ist das so stark mit Harrison Ford verbunden? Und jetzt zum Beispiel Han Solo nicht. Da durfte es ein anderer machen, hat er auch gut gemacht. Aber jetzt irgendwie Indiana Jones ist irgendwie total der heilige Gral. Der wird nicht angerührt, außer er macht Harrison Ford.
Vielleicht sagt das auch, vielleicht haben die das. Also erstmal ist es ja natürlich was ganz anderes, weil die Han Solo ist ja nur eine Figur, klar hat er auch einen eigenen Film jetzt bekommen, aus Geldgründen, aber ist ja nur eine Einzelfigur im Prinzip. Mhm. Und ich glaube, es ist halt einfach, Indiana Jones ist halt einfach Harrison Ford mittlerweile. So, ich meine, weißt du kannst ja auch hier, wie hieß Uncharted, wirklich ein Verbrechen von einem Film, aber im Prinzip versucht es ja Indiana Jones zu sein und versagt dabei ganz übel. Also versagt.
Aber theoretisch könnte es ja auch Tom Holland oder Mark Wahlberg als Indiana Jones verkaufen. Ja, willst du nicht, aber...
Ja genau, du willst es nicht und deswegen macht man
es. Ich finde es ja auch ganz schön mal, dass wirklich gesagt wird, hier, es hat einfach ein Schauspieler diese eine Rolle perfektioniert und das ist ja einfach und das eigentlich auch für die Zeit, eigentlich 80er Jahre ist das ja auch, schreit das ja auch und dafür ist es halt einfach perfekt und dann lassen wir das auch.
Das Buch kann man dann auch zuklappen. Man hätte es auch vor dem Film, man hätte es auch vor dem vierten Film schon zuklappen können, aber mein Gott. Sei es drum.
Ja.
Ist es so.
Man kann vielleicht auch sagen, so wie Harrison Ford Indiana Jones ist, so ist vielleicht Tom Cruise Ethan Hunter. Oder Ethan Hunt. Der auch nochmal in seinem vorletzten, versprochen zumindest vorletzten Mission Impossible Film auftreten wird. Dead Reckoning Part 1. Kommt am 14. Juli. Der dann auch nochmal großes Actionfeuerwerk wird.
Ja.
Obwohl es da kann ich mir auch vorstellen, da wird es keiner danach nochmal machen, weil das auch so verbunden ist, obwohl das Ethan Hunt jetzt keine groß ikonische Rolle ist, weil was zeichnet Ethan Hunt eigentlich aus? Aber halt Tom Cruise krass, dass er krasse Stunts macht und die auch in Wirklichkeit macht, das zeichnet halt ihn aus und das zeichnet natürlich auch die Mission Impossible Filme aus.
Und dass er, glaube ich, mittlerweile, das hat man ja auch bei Top Gun gesehen, einer meiner Favoriten letztes Jahr aus Gründen, könnt ihr ja nochmal nachhören, warum, der hat halt einfach mittlerweile, glaube ich, das Standing und die Kontakte und was weiß ich, um große Filme so machen zu können, wie er will.
Ja.
So.
Und das kann er halt auch, außer eben fast kaum einer.
Ja.
Also es gab auch mal Verwunderung, warum noch nie Christopher Nolan mit Tom Cruise was zusammen gemacht haben, weil beide ja absolute Fans von praktischen Effekten sind, aber halt auch alles dürfen.
Ja, genau.
Die werden ja als Kombination eigentlich, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal in Zukunft mal eine Zusammenarbeit.
Ich habe noch zwei Sachen, die sind, die haben noch kein festes Datum und man ist sich auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie 2023 kommen. Ich habe eigentlich das eine, da habe ich gar nicht so viel Inhalt dazu, sondern einfach nur habe ich gesehen, dass da einer kommen soll, habe mich gefragt, Konstantin Teil 2?
Oh, ja, schon, ja.
Mit Keanu Reeves auch. Nach 18 Jahren.
Anfang 2000er kam der, ne?
2005, glaube ich. Mhm. Wo ich frage, wie kommt man denn auf die Idee? Also, vielleicht gilt dasselbe für Manta Manta. Hat mich sehr gefragt, habe ich mich sehr gefragt, warum das kommt. Und ein Film, den ich sehr interessant finde, der schon abgedreht ist, aber immer noch kein Startdatum bekommen hat. Und zwar ein Film von Ridley Scott. Apple TV Plus Exclusive Napoleon mit Joaquin Phoenix als Napoleon.
Oh.
Klingt nach einer sehr interessanten Kombi. Gibt noch keinen Trailer. Ich habe zumindest noch keinen gefunden. Ja, ich weiß gar nichts dazu, aber bin sehr gespannt.
Interessant.
Interessanter Stoff, interessanter Schauspieler, interessanter Regisseur.
Von dem hatte ich auch noch gar nichts gehört. Das ist auch Napoleon mit der Kombination sehr interessant. Auf Apple Plus hast du gesagt, ne? Ja, interessant. Apple Plus hat dann auch dieses Jahr noch eine weitere großen Film, mit dem sie für sich Werbung machen, ist Killers of the Flower Moon. Der soll auch, da gibt es noch keinen genauen Starttermin, aber er ist auch schon eigentlich abgedreht. Ist nämlich der neue Scorsese-Film.
Ja. Da kommen jetzt die ganzen großen Leute ran. Ne?
So wie Netflix früher, jetzt macht Apple mit DiCaprio und De Niro, beiden zusammen. Ist eine Adaption eines Buches. Da geht es um die realen Morde in der Gemeinde von amerikanischen Ureinwohnern und spielt in den 1920er Jahren. Also auch wieder eine Art Thriller wird es auf jeden Fall werden. Gibt bisher auch nur ein Bild vom Set oder ein Setfoto. Also ist halt einfach der neue Scorsese-Film, deswegen. Wird auf jeden Fall. Aber auch interessant, dass er, nachdem er jetzt für Netflix halt einen großen Film gemacht hat, jetzt halt für Apple Plus. Ist fast ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass Apple bringt die eigentlich nicht ins Kino, oder? Weil den würde ich eigentlich schon gerne auch im
die
Kino sehen.
Die bringen die eigentlich nicht ins Kino. Ne? Ja. Also zumindest wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die schon mal, also flächendeckend. Ne? Ich denke, die werden es wahrscheinlich für die Oscars irgendwie machen müssen.
Ja, das wahrscheinlich. Aber dann auch nur in den USA.
Ja.
Ein paar Kinos, ja. Aber auf jeden Fall für alle Leute, die da ein Abo haben, das auf jeden Fall da Ausschau halten. Ein weiterer, auch wieder bekannter Regisseurname, Ferrari. Mhm. Also ein Film über den Ferrari-Schöpfer, Enzo Ferrari, von Michael Mann. Mhm. Inszeniert auch wieder mit Adam Driver, der überall ist, Enzo Ferrari spielt. Auch wieder, also einfach die Kombination auf jeden Fall auch schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich hätte dann noch, ein paar Comic-Verfilmungen, die auch noch kommen.
Ich habe keinen Film mehr.
Okay.
Außer doch einen. Aber dann habe ich noch einen großen Anime-Block, durch den ihr dann durch musst. Also nicht groß, aber.
Dann machen wir dann einen großen Film noch, dann mache ich noch was und dann kannst du einen Anime-Block. Anime-Blog machen, ja.
Also ein Film ist noch Aquaman, das hast du sicherlich auch als Comic-Verfilmung, ja. Wo ich mich auch gefragt habe, wie da machen die jetzt doch noch einen zweiten?
Ja.
Mit und The Flash hast du sicherlich auch noch.
Genau. Ne? Das wird auch nochmal ein großer Multiversumsfilm, wo auch verschiedene Batmans auftreten werden, also das Äquivalent zu No Way Home.
Ja.
Dann hier jetzt halt auch noch Ben Affleck und Michael Keatons Batmans nochmal auftreten werden. Das ganz Interessante ist an den ganzen DC Comic-Verfilmungen, also neben The Flash, Aquaman 2 kommt auch noch Blue Beetle. Das sind alles Filme, die jetzt bevor James Gunn halt das Ganze übernommen hat und Berichten zufolge quasi nochmal einen Soft-Neustart machen wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden das alles Filme sein, die keine Fortsetzung oder so bekommen oder einen großen Kontext irgendwie stattfinden. Und selbst wenn sie das andeuten, werden sie es nicht erfüllen können. Mhm. Also das sind alles Filme, wo wahrscheinlich zum letzten Mal Jason Momoa als Aquaman auftreten wird, weil das ganze DC-Universe nochmal neu gestartet wird auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht werden ein paar Leute übernommen, aber diese Filme werden höchstwahrscheinlich mehr oder weniger für sich allein stehen. Was natürlich viele Filme wurden eigentlich so geplant, dass sie eigentlich Teil eines Universums sind, aber sie werden es nicht mehr sein. Vielleicht hilft ihnen das den Film am Ende, vielleicht das ja schon während der Produktion war das schon klar und deswegen konnte man sich mehr konzentrieren, aber ich glaube was nicht, deswegen, die werden noch so ein bisschen Relikte sein, das werden so Reliktfilme sein von eigentlich einer gescheiterten Geschäftsstrategie.
Mhm.
Deswegen auch mal ganz interessant da zu sehen, das ist natürlich mega, weil das halt lange dauert so eine Filme zu machen.
Ja.
Ne?
Und die sind halt noch übrig.
Die sind halt doch wirklich noch übrig, ja. Also dieser Blue Beetle Film zum Beispiel, der war eigentlich auch mal nur für HBO Max geplant, aber dann kam er irgendwie so gut an, dass sie nochmal fürs Kino gemacht
haben. Aber du hast doch letztens auch so eine Folge gemacht, wo es darum ging, Filme als Verlust abzuschreiben. Kann man die nicht einfach als Verlust abschreiben?
Na, dafür sind sie dann irgendwie wohl zu gut angekommen, dass man sagt, da kam noch ein bisschen. Und außerdem ist ja auch keine Frau in der Hauptrolle. Da geht's ja auch.
Dann kann man das auch
zu Batman kann man es ja schon machen, aber bei Männern schon im Vordergrund sind, dann geht's natürlich nicht.
Ja.
Ja. Okay, dann mach mal deinen Anime-Blog.
Hier ist der Anime-Blog. Also, ich habe Fortsetzungen und neue Serien. Und ich fange mal mit Fortsetzung an und mit was Schlechtem. Es steht uns das Ende von Attack on Titan bevor. Da habe ich ja schon lange genug und oft genug jetzt geschimpft mittlerweile über die Ideenlosigkeit des Endes, also nicht des Endes, sondern der letzten paar Sachen. Ich bin froh, dass es dann vorbei ist, aber sie werden sich sicherlich was einfallen lassen, um aus der Marke Attack on Titan noch mehr Geld rauszuziehen. Mal sehen. Dann habe ich noch eine Fortsetzung. Jujutsu Kaisen kriegt eine zweite Staffel oder ist ja schon angekündigt, kriegt eine zweite Staffel. Da bin ich auch sehr gespannt. War ein großer Hit, ich glaube 2020. Bin ich jetzt gerade nicht. Ist eine gute Shonen-Serie oder auch eine interessante Shonen-Serie. Ebenfalls Shonen mit einer eventuell vierten Staffel Demon Slayer. Letztes Jahr, also 2022 am Anfang, ganz großes Ding, also wirklich, also animationstechnisch Action Animation neue Standards gesetzt. Habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Und One Punch Man bekommt eine dritte Staffel.
Ist auch schon lange her,
die zweite. Auch schon lange her, die zweite. Die erste Staffel richtig gut gewesen, die zweite sehr, haben auch das Studio gewechselt. Die haben jetzt zum dritten Mal das Studio gewechselt.
Krass.
Und zwar hin zu dem Studio, das all die ich bis jetzt erwähnt habe, animiert und dieses Jahr rausbringen wird. Und ich mich wirklich frage, wie zur Hölle machen die das? Also es ist kein Geheimnis, dass in der Anime-Branche sehr viel Ausbeutung stattfindet und anders kann ich mir das auch alles nicht erklären. Es trifft nicht nur das Studio MAPPA, aber also es ist flächendeckend so, aber MAPPA alleine mit diesen vier Produktionen in der Größe und es gibt, glaube ich, noch eine, die sie angekündigt haben. Ich frage mich, wie setzen die das um? Das ist so, als würde, weiß ich nicht, ein mittelgroßes Studio fünf große Blockbuster im Jahr machen, das ist absurd eigentlich. Aber gut, ja. One Punch Man freue ich mich drauf, weil das könnte bei MAPPA, glaube ich, in ganz guten Händen liegen und wieder an die erste dann anknüpfen. Ich freue mich auch auf die Fortsetzung oder auf den zweiten Staffelteil von Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Ich muss nämlich zugeben, Mobile Suit Gundam ist mal mein erster Gundam, meine erste Gundam-Serie und eine gute. Also es ist einen guten Start gemacht. Kann man sich durchaus auch mal anschauen. Das zu den Fortsetzungen. Ich habe das jetzt nur verkürzt. Es kommt noch viel mehr, was ich aber jetzt nicht einzeln erwähnen will. Wenn sich's lohnt, mache ich mal eine Folge dazu. Es gibt noch neue Serien. Und zwar, ich habe gesehen, Witch on the Holy Night ist eine Mobilspiel-Umsetzung vom Studio Ufotable. Und da habe ich eben schon im Reden einen Fehler gemacht. Demon Slayer ist nämlich ein Anime von Ufotable, nicht von MAPPA, die wunderbar animieren können. Die haben zum Beispiel auch gemacht Fate Stay Night, auch wunderbar aussehend, und in dem Stil sieht jetzt auch Witch on the Holy Night aus. Könnte gut werden. Gute Action. Mal sehen. Und Rurouni Kenshin bekommt ein Remake. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein klassischer Anime, ich glaube aus den 80ern oder 90ern. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder geschlagen. Mit so einem Dude mit roten Haaren und einer Narbe, einer X-Narbe auf der Wange. Mhm. Gibt es auf Netflix den alten, aus den, ja doch, 90er war es. Und ist ein echte, also die Geschichte ist ein Klassiker, hat auch Realverfilmung auf Netflix bekommen. Und jetzt eben nochmal der Anime, ein Remake in HD und mit allem und drum. Das würde ich mal nutzen, um mir die Serie mal anzugucken. Okay. Ja, und das war es auch schon an einem kurzen Anime-Überblick. Ja. So, auch nicht sehr langweilen.
Okay, dann, also zumindest von denen, die noch so, vielleicht eine kleine, also es gibt der Fast and Furious 10. Fast 10 kommt raus. Das wird auch ist leider nur der vorletzte Film. Es wird noch Fast and Furious 11 geben. Aber, ja. Gran Turismo. Also okay. Wir waren ja schon bei Videospielverfilmung. Es gibt einen Gran Turismo.
Und Autos.
Autos, 11. August, stimmt, und Autos, 11. August kommt der in die Kinos. Basiert tatsächlich auch auf einer, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheit, weil das ist tatsächlich, es gab irgendwie mal einen Teenager, der sehr viel Gran Turismo, das Spiel gespielt hat und irgendwann selber Rennfahrer wurde und dann sehr gut war. Dieser Film erzählt dann die Geschichte, wie er es vom Spieler zum echten Rennfahrer, Profi-Rennfahrer geschafft hat. Auch ganz interessant, dadurch das Thema, also es ist trotzdem eine offizielle, lizenzierte Videospielverfilmung mit Gran Turismo als Lizenz. Ich weiß aber nicht, wie das, also weil Gran Turismo als Spiel jetzt ja, ich weiß nicht, welche Elemente man dann in den Film reinbringen kann, weil es hat keine bekannte Musik oder so. Mhm. Ich kenne natürlich ein paar bekanntere Autos, aber die sind ja auch darüber hinaus bekannt, also ich weiß, oder Strecken.
Im Idealfall funktioniert da ja ohne die Referenz zu dem Videospiel.
Genau, so werden wahrscheinlich gar nicht wissen, ach, das ist eine Videospielverfilmung und hä? Aber wahrscheinlich, weil es in der Story vielleicht vorkommt, weil der Typ halt dann das Spiel spielt.
Ja.
Und da wird wahrscheinlich einfach das Product Placement, dass er dann die ersten 20 Minuten dieses Spiel spielt und man das eingeblendet wird. Naja, es gibt auch wir werden noch wieder mit einer neuen, Agatha Christie-Verfilmung von Kenneth Branagh belästigt. Könnte man fast sagen.
Naja, gut. Ich fand, wie gesagt, die erste nicht so schlecht. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen.
Aber die zweite auch nicht mehr.
Die zweite war auch nicht mehr so gut.
Ne? Ja, aber ich fühle mich jetzt mehr belästigt.
Macht er?
A Haunting in Venice. Das ist die Schneewittchen-Party, ist bei uns auf Deutsch. Der deutsche Titel. Ja, mal gucken. Ist außer jetzt, dass das wieder Kenneth Branagh machen wird, ist mir noch nicht so viel bekannt. Also welche Darsteller das dieses Mal. Vielleicht wird es ja auch dieses Mal gut.
Weil wir einmal bei diesem Genre sind, ich muss unserem Fazit 2022 noch einen Film hinzufügen.
Glass Onion?
Glass Onion, ja. Den habe ich nämlich jetzt erst geguckt die Woche. Das ist ein toller Film.
Ja.
Also der macht alles richtig, was Tod auf dem Nil falsch macht.
Ja. Ja, große Zustimmung, auf jeden Fall auch ein super, super unterhaltsamer, schöner Film.
Ja.
Es gibt noch Wish, auch ein Disney-Animationsfilm, der auch eine ganz, also es wird auch ein Musical-Animationsfilm werden über den Wishing Star. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Disney-Filme, wo die Figuren zu irgendetwas beten, dass irgendwas passieren soll, irgendwas Gutes, zum Beispiel beim Pinocchio-Film, und dann die Figur lebendig wird und Wish erzählt quasi die Origin-Geschichte vom Wishing Star. Wie das entstanden ist, dass es so einen Stern am Himmel gibt, der Wünsche erfüllt.
Aha.
Ja, ja. Also es wird wahrscheinlich eine Ausrede sein, damit man verschiedene Disney-Filme besuchen kann, die dann vorkommen.
Multiversum.
In Multiversumsfilmen.
Oh, das ist auf jeden
Fall, ne, der Trend setzt sich fort.
Bitte nicht.
Kommt auf jeden Fall. Dann gibt es noch Wonka, ist auch ein Origin-Film.
Ja, über, das habe ich auch gesehen, hab ich ignoriert.
Mit Timothy Chalamet, aber vom Paddington-Regisseur, der zwei sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Deswegen vielleicht wird er nach Wonka zumindest ganz nett. Dann möchte ich noch über ein paar, ich nenne sie mal die Oscar-Überbleibsel von 2022. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Trend irgendwie, dass viele Oscar-Filme, die kommen in den USA so im Herbst oder Winter und bei uns erst Anfang des Jahres, meistens wahrscheinlich, damit man kurz vor den Oscars, damit wenn dann die Filme den Oscar erhalten, man sagen kann, hier, guckt euch jetzt den Film an, der läuft jetzt in den Kinos oder kurz danach, damit man sagen kann, hier, der startet und der hat 5 Oscars gewonnen. Da gibt es auf jeden Fall wieder ein paar, auch gleich Anfang des Jahres. Der ist sogar gestern gestartet schon. Mhm. Also passt eigentlich nicht ganz in die Logik, aber irgendwie sind das diese Oscar-Filme, die immer erst Anfang des Jahres kommen. Banshees of Inisherin. Der ist auf jeden Fall, der kann ich dir jetzt schon garantieren, der wird beste Regie und die besten Hauptdarsteller auf jeden Fall nominiert sein. Colin Farrell unter anderem und Brandon Gleeson. Auch die also das sind ist der Macher von In Brügge. Brügge sehen und sterben. Mhm. Oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh. Eine ganz typische Art von Humor. Also hier Colin Farrell und Brandon Gleeson spielen alte Freunde, die sich in irgendeiner verlassenen Küste von Irland treffen und der eine will dem anderen die Freundschaft kündigen und der andere will das nicht wahrhaben. Und das wird einfach ein Dialogfilm, wie die beiden sich dann doch wieder zueinander finden oder eben nicht. Und das soll wirklich hervorragend sein, dieser Film. Mhm. Und ich kann jetzt schon garantieren, dass die beiden Hauptdarsteller auf jeden Fall nominiert sein werden. Ein ganz großer Flop, der vielleicht trotzdem nominiert sein könnte bei den Oscars, ist Babylon. Das ist der neue Film von Damien Chazelle. Der kommt am 19. Januar bei uns. Rausch der Ekstase, ist der deutsche Untertitel. Da geht es quasi um die goldene Ära von Hollywood, also die 1920er, 30er Jahre. Mit den großen Hollywood-Stars, da geht es viel auch um Party, um Drogen, um gescheiterte, also um erst gestiegene Persönlichkeiten und dann gefallene Persönlichkeiten. Also ein bisschen Wolf of Wall Street in Hollywood. Eigentlich liebt ja Hollywood auch Filme über sich selbst. Aber dieser Film ist ja sehr schlecht angekommen in den Kinokassen. Natürlich ein sehr, sehr großer Flop, obwohl auch mit Margot Robbie, Brad Pitt und Tobey Maguire auch große Stars mitspielen. Aber der soll auch nicht so gut sein, tatsächlich. Soll sehr, trotz des Untertitels jetzt Rausch der Ekstase, sehr unrauschig sein, also sehr blutleer. Und man soll dem Film wirklich anmerken, dass er halt einfach nur so eine alte Ära aufleben
will. Also keine Ekstase.
Keine Ekstase, genau. Aber trotzdem. Dann gibt es auf jeden Fall einen Film, mit dem ich mich sehr, sehr darauf freue, wo ich auch, vielleicht man auch schon die Oscar-Gewinnerin für beste Hauptdarstellerin auch schon sehen wird, ist Cate Blanchett in Tar. Die spielt, der kommt am 2.3., am 2. März bei uns in die Kinos. Da geht es um eine Dirigentin, die als erste weibliche Chefdirigentin ein deutsches Orchester leiten wird. Mhm. Ist eine fiktive Dirigentin, die gab es nicht wirklich, aber dieser Film erzählt halt ihre Leidensgeschichte mehr oder weniger, wie sie es dann zur Chefdirigentin geschafft hat. Und der Film soll absolut hervorragend sein und Cate Blanchett halt eine ganze Wucht. Mhm. Deswegen auch ein auf jeden Fall auch, es ist halt so ein Darstellerfilm, ne? Das ist so auf ein Film, der nur für eine Rolle geschaffen wurde, für diese Chefdirigentin, wie die durch alle Widrigkeiten kämpfen muss. Und da wird der Film wahrscheinlich dann glänzen. Und dann noch der letzte Oscar-Überbleibsel, der bei uns am 9. März starten wird, ist der neue Steven Spielberg-Film. Mhm. Auch wieder ein halbbiografischer Film über sich selbst. Ach. Die Fablemans, da erzählt er nämlich seine Kindheit, wie er quasi, da geht es halt um einen Jungen, der das Filme machen entdeckt, der halt mit seinen Eltern ins Kino geht und entdeckt, dass er dieses Medium liebt. Und wie er dann halt als jüdisches Kind halt auch Rassismus und Diskriminierung in den USA erlebt und dann trotz allen Umständen es trotzdem schafft. Und hier quasi Steven Spielberg sein eigenes Leben verfilmt. Ja, es gibt durchaus Stimmen, die ihn richtig toll finden und inspirieren und auch welche Leute, die sagen, es ist halt einfach so der Künstler, der über sein eigenes Leben in Film macht, ist auch mal ein bisschen schwierig, vielleicht ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Und ich bin auch nicht wirklich ein großer Fan von den Spätwerken von Steven Spielberg, die sind mir meistens auch zu melodramatisch. Deswegen erwarte ich da nicht so viel. Hast du sonst noch du irgendwas? Sonst würde ich noch gleich abschließen, ich habe noch ein, zwei.
Ich wollte eigentlich zum Thema Oscar nur fragen, meinst du, wäre das jetzt irgendwie ein Fußball-Länderspiel? Meinst du, Westen nichts Neues kriegt einen Oscar?
Ich glaube, eine Nominierung auf jeden Fall.
Na gut, also Nominierung möchte sein, der steht fünfmal auf der Shortlist.
Ja, sollte.
Es gibt nur zwei Filme, die fünfmal auf der Shortlist stehen, das ist Wakanda Forever und im Westen nichts Neues.
Okay, ich denke, gewinnt auf jeden Fall. Also wenn dann die technischen Kategorien, dann wird er wahrscheinlich welche gewinnen. Ja. Also beste Kameraschnitt, Effekte, Sound, Design. Das denke ich auf jeden Fall. Bester Film? Das glaube ich ja nicht. Also bester fremdsprachiger Film kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ich würde ihm auf jeden Fall, auch die Musik gönnen. Auf jeden Fall.
Oh, das wäre also natürlich,
wäre mal ein Knaller.
Das wäre auf jeden Fall, wäre ungewohnt. Ja. Weil das nicht so eine typische Musik auch ist, aber die wurde auch bei den Oscars durchaus auch mal ausgezeichnet.
Ja.
Deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Ja. Also ich würde im Westen nicht so schon große Chancen einräumen.
Dann mach mal hier einen Abschluss und dann habe ich noch eine Frage zum Schluss für dich, aber mach erstmal
deinen. Dann auf Film, auf den ich auch sehr freue, der hat auch noch keinen Starttermin, soll aber 2023 kommen. Da soll auch bald der erste Trailer rauskommen, ist der neue Film von Ari Aster, der Midsommar und Hereditary gemacht hat, auch mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der heißt Bo is Afraid. Da soll es quasi wirklich auch eine ganze Lebensgeschichte erzählt werden. Da geht es irgendwie um einen mächtigen Unternehmer, der seine Mutter über alles liebt, aber die dann irgendwie todkrank wird und dieser Hauptdarsteller, also Joaquin Phoenix, begibt sich dann irgendwie auf eine Kafka-eske Reise nach sich selbst, so wird das beschrieben. Wird auch als surrealer Comedy-Horror-Film beschrieben. Also es gibt auch schon ein erstes Plakatcover, wo man auch, wo Joaquin Phoenix Figur als halt als Kind, Teenager, Erwachsener und als alter Mann gezeigt wird. Also es wird wirklich ein großer Film, der ein ganzes Leben zeigen möchte. Mal gucken, Ari Aster ist ja sonst eher für sehr, wie kann man das am besten beschreiben, für sehr heftige Horrorfilme bekannt, sag ich mal, die sehr aufs Ganze gehen, aber sehr effektiv sind. Mal gucken, wie er dann vielleicht ein bisschen jetzt, also dass er abgedreht machen kann, das hat er auf jeden Fall schon mehrmals bewiesen. Mal gucken, ob er dann halt auch so eher leichtfüßiger durch sowas führen kann. Bin ich auch sehr gespannt auf diesen Film. Der wird aber auch wieder von A24 produziert. Also es wird auf jeden Fall ein Film, an dem sich die Gemüter scheiden werden. Mhm. Also der wird nicht jedem gefallen. Der wird wahrscheinlich sehr, sehr speziell. Mhm. Aber ein Film, wo ich jetzt schon weiß, der wird wahrscheinlich der Film des Jahres werden. Das ist Haywok. Okay. Das ist ein Netflix-Film vom Raid-Regisseur Gareth Evans. Da geht es im Prinzip um einen Privatdetektiv, der einfach einen Politiker aus den Fängen eines Gangsters befreien muss und im Prinzip wie The Raid, der muss sich irgendwo durchkloppen. Aber jetzt kommt natürlich der Twist. Wer spielt den Privatdetektiv? Tom Hardy natürlich. Und deswegen wird das natürlich der Film des Jahres. Da gibt es auch schon nur Plakate bisher, noch sonst keine Bilder und auch noch kein Startdatum. Aber das wird wahrscheinlich Action-Highlight 2023.
Ja, für dich zumindest.
Zumindest für mich.
So, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich eigentlich. Ja. Für euch habe ich auch noch eine Frage, aber für dich erstmal. Hast du dir irgendwas Größeres vorgenommen zu schauen, was du unbedingt mal nachholen wolltest?
Ja, ich habe immer so ein bisschen was auf der Sopranos, wollte ich immer mal nachholen als große Serie.
Ja.
Es gibt noch ein paar Überbleibsel immer so, auch aus den letzten Jahren, die man sich da noch anschaut. Aber jetzt direkt, dass ich sage, es ist meistens so, dass ich dann so beim Seppen oder beim Überlegen, was gucke ich nach, jetzt gucke ich doch mal so einen alten Film nochmal nach. Jetzt meistens nicht, dass ich mir großen Plan vorher mache. Das nicht.
Ich wollte dieses Jahr mal das Projekt angehen, Detektiv Conan auf den aktuellsten Stand zu bringen.
Aber nicht von null an, oder? Anfangen.
Na, ich kenne ja die ersten 400 Folgen, kenne ich
okay,
ja schon.
Okay, die würdest du dann überspringen.
Ich habe jetzt teilweise habe ich jetzt auch schon nochmal ein paar geguckt und so, aber die habe ich mal wirklich irgendwie vor 2 Jahren oder so durchgeschaut. Also die es quasi jetzt schon auf Deutsch gibt. Ja. ProSieben Max hat ja gerade nochmal neue auf Deutsch veröffentlicht, tatsächlich. Also mir fehlen so, glaube ich, 600 Folgen oder so auf Japanisch, die müsste ich dann gucken. Ich bin also es steht noch nicht so fest, dass ich das Projekt angehe, aber ich würde eigentlich gerne. Das Problem bei Detektiv Conan ist, eigentlich sein gutes Ding, es ist ja sehr repetitiv und es ist ja relativ ähnlich immer, was passiert. Es ist halt wirklich so ein Monster of the Week, was man gut einmal die Woche snacken kann. Das wird aber beim Bingen relativ langweilig.
Aber vielleicht kannst du dann irgendwie währenddessen irgendwas anderes machen, weil es ist, glaube ich, auch so gutes.
Aber das Problem ist, wenn es auf Japanisch ist,
stimmt, da
muss man lesen. Und dann, oder ich lerne Japanisch und gucke dann Detektiv.
So. Ja, aber dann hast du auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine Vorgabe 2023.
Japanisch so lernen, um Detektiv nebenbei gucken zu können. Okay, jetzt die Frage für euch, was sind eure Highlights, Lowlights, haben wir was vergessen vielleicht? Teilt ihr irgendwo unsere Einschätzung nicht? Freut ihr euch auf Manta 2 besonders? Die große Frage, ob man für all diese Filme ins Kino geht oder vielleicht doch nur für 2, die stellen wir ein andermal. Wir müssen mal eine Folge übers Kino machen, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, Corona hat da doch, zeigt doch.
Aber gleichzeitig hat er letztes Jahr auch gezeigt, dass es auch Kino noch funktioniert. Also es gab ja auch viele erfolgreiche Filme, die auch gelaufen sind. Natürlich sind das dann viele Blockbuster. Aber es gibt ja trotzdem immer noch auch die kleinen Filme, die auch immer noch ins Kino kommen.
Deswegen. Ich würde sagen, das Fass machen wir mal auf.
Das Fass können wir mal woanders aufmachen.
Ja, und nächste Woche dann wieder sind wir raus. War jetzt eine Menge Holz. Wir sind dann raus aus der Feiertagsseason sozusagen und machen ganz normal weiter. Es wird nächste Woche wieder eine monothematische Folge werden. Über 2 Filme, die... Ich verrate nicht zu viel. Gut, dann bis nächste Woche. Ne?
Tschüss.